Alleinerziehende. Es hat der Titel gehalten. Genau. Wie ist es dazu gekommen, dass ich ein Buch geschrieben habe? Wie die meisten von euch wissen, bin ich seit vielen Jahren alleinerziehend. Also, beziehungsweise ich bin es. Also so viel gibt es jetzt langsam nicht mehr zu erziehen. Genau. Und ich habe es in der Vergangenheit immer ein bisschen vermisst, dass es so wenig Literatur gibt, auch im christlichen Bereich für Alleinerziehende. Und wo dann meine Kinder ein bisschen älter waren und weil ich beruflich sowieso viel schreibe, habe ich gedacht, wieso nicht einmal etwas Christliches schreiben? Und dann habe ich im christlichen Familienmagazin Family 2 Artikel können schreiben für Alleinerziehende. Und dann ist der SCM Verlag auf mich zugekommen und hat dann gefragt, also sie hatten ein konkretes Anliegen gehabt, ob ich ein Andachtsbuch für Alleinerziehende könnte schreiben. Und dann habe ich letztes Jahr im Januar den Vertrag unterschrieben und dann im November das Manuskript abgeliefert. Bevor ich es abgeliefert habe, habe ich es natürlich noch an Peter gegeben, weil einige von deinen Geschichten, die da drin sind, haben auch mit der Gemeinde zu tun und auch mit den Predigten von Peter, dass er mir auch so okay geht. Oder es ist halt dann auch noch Andachten drin und ist mir noch wichtig, dass die dann auch theologisch verheben. Und da bin ich dann froh, dass der Peter mir das okay gegeben hat und ich es dann können abschicken. Es sind 40 Andachten, also ich habe jetzt nicht 365 geschrieben, ich habe dann gedacht, bleiben wir bei 40. Aber auch in Anlehnung an das Volk Israel, wo 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist und mein Dasein als Alleinerziehende hat auch doch immer wieder auch Wüstencharakter gehabt. Es ist ein Buch für Alleinerziehende mit Themen, die für Alleinerziehende relevant sind, aber ich glaube auch sonst für Menschen in Krisensituationen kann es vielleicht hilfreich sein. Es sind zwei Teile jeweils. Die 40 Andachten bestehen aus zwei Teilen, aus einem persönlichen Erlebnisbericht und unsere Andacht, unsere Bibelauslegung. Aber jetzt glaube ich, mache ich auf Hochdeutsch in meiner Muttersprache wieder. Das ist ein bisschen einfacher. Jetzt müsste ich die nächste Folie haben, genau. Also mein Predigtthema lautet, wir haben jetzt vorher schon einiges darüber gehört, das passt also dazu, wie können wir standhaft bleiben in Krisen? Das hat vielleicht nicht jeder gerade eine Krise, aber wer weiß, vielleicht kommt mal eine oder man hat eine hinter sich. Also mein heutiges Thema, standhaft bleiben in Krisen. Meine Krise, die hat vor ziemlich genau 14 Jahren angefangen. Also im Herbst 2006, da ist mein Mann krank geworden. Und nach einigen unklaren Wochen hat er dann die Diagnose Krebs bekommen und ist dann genau 3 Monate später gestorben. Und dann blieb ich zurück mit meinen 4 Kindern. Der Jüngste war 3 und der Älteste 10 Jahre alt. Ja, und da war halt auch die große Frage für mich, wie kann ich jetzt standhaft bleiben in dieser Krise, die unsere Familie da ereilt hat. Wenn man im Duden nachschaut, was das Wort Krise bedeutet, dann steht da Wende oder Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung. Also es hat sich etwas angebahnt, es gab eine gefährliche Entwicklung und dann ist sie da, die Katastrophe. Ich denke, Krisen kennt jeder. Es gibt die derzeit viel zitierten globalen Krisen. Aber es gibt auch die ganz persönlichen, individuellen Krisen. Schwierige Situation beim Job, Jobverlust, finanzielle Krisen, Krisen bei der Wohnsituation, ein schwieriger Umzug oder eine akute gesundheitliche Krise, wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Ich denke, jede Krise beinhaltet etwas Katastrophales, schüttelt uns durch. Doch zum Glück bei vielen Krisen kann man, wenn man das will, nachher wieder so weitermachen wie bisher. Doch ich denke, es gibt auch Krisen, die den Charakter einer Lebensaufgabe haben. Der frühe Tod eines Partners, Scheidung, Trennung, ein Kind stirbt, man bekommt ein behindertes Kind, jemand wird chronisch krank, man selbst oder jemand im Umfeld. Diese Krisen sind ganz besonders schwierig. Und diese Bewältigung von diesen Krisen werden häufig auch zu einer Lebensaufgabe. Und diese Krisen fordern auch ganz besonders unseren Glauben heraus. Im Duden steht als zwei Definitionen für das Wort Krise eine Entscheidungssituation. Das zeigt also deutlich, das Leben wird sich nach einer solchen Krise verändern. Ich muss mich jetzt für oder gegen etwas entscheiden. Und wenn ich mich nicht entscheide, entscheidet es die Krise und dann kommt es nicht gut raus. Auch ich musste mich entscheiden nach dem Tod meines Mannes. Ich musste mich entscheiden, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Ich musste mich aber auch entscheiden, weiter zu glauben. Weiter zu glauben an den Gott, den ich jetzt gerade überhaupt nicht verstehe, aber trotzdem auch an den Gott, an den Einzigen, der mir jetzt noch helfen konnte, standhaft zu bleiben. Nun kommt mein erster Punkt, standhaft bleiben in Krise. Was können wir tun? Häng dich an Gott. Bräuchte ich die nächste Folie? Auch dazu habe ich ein Kapitel geschrieben in meinem Buch. Ich lese jetzt jeweils nur den Erfahrungs- und persönlichen Teil vor. Häng dich an Gott. Und immer wenn ich was lese und steht was von der Gemeinde, ist immer die da hier gemeint. Genau. Zwar vielleicht noch am alten Ort, aber die hier. Genau. Häng dich an Gott. Ein Jahr bevor mein Mann erkrankt, ziehen wir um. In ein Haus mit mehr Wohnraum und einige Kilometer näher an der Stadt. Wir suchen dann auch ein neues geistliches Zuhause und bleiben schließlich in einer jungen, charismatischen Gemeinde hängen. Manches läuft hier anders, als ich es sonst so kenne. Hier wird zum Beispiel das prophetische Gebet praktiziert. Zwei Mitarbeiter beten dabei für eine Person und bitten Gott um einen Eindruck, also zum Beispiel um ein Bild oder um einen Bibelvers, der die Person im Glauben stärkt. Schon bald nehme ich dieses prophetische Gebet einmal in Anspruch und bin gespannt. Zwei Frauen, die ich bisher noch nicht kenne, beten für mich. Eine der Frauen spricht mir einen schönen Bibelvers zu. Die andere hingegen erkundigt sich: Fährst du gerne Fahrrad? Ja, sage ich. Das heißt vor allem, seitdem ich verheiratet bin. Mein Mann ist so ein begeisterter Radfahrer. Mit ihm radle ich mit. Mir fällt ein, dass schon auf unserer Hochzeitskarte zwei Fahrräder prangten und unser erster gemeinsamer Urlaub war eine lange Flussradtour gewesen. Ach ja, überlege ich weiter, kaum ein anderer Haushalt mit vier Kindern ist wohl so umfangreich mit Kinder-, Fahrrad-, Utensilien ausgestattet wie der unsrige. Denn kaum konnten die Kinder irgendwie sitzen, wurde auch als Familie wieder Fahrrad gefahren. Also bestätige ich weiter. Ja, das Fahrrad spielt eine große Rolle in meinem Leben und in unserer Familie. Die Frau aus dem Team fährt fort. Bisher bist du mit deinem Mann zusammengefahren, doch jetzt geht es darum, mit Gott zu fahren, dich bei ihm anzuhängen. Dann macht sie eine Skizze von einem großen Fahrrad, beschriftet dieses mit Gott und einem kleinen angehängten Einrad, welches mit meinem Namen beschriftet wird. Ah, sage ich, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein Trailerbike. So eins haben wir auch zu Hause. Zurzeit sitzt bei Fahrradtouren unser Zweitjüngster drauf. Vorne fährt der Papa und der Kleine muss sich dann nur noch an der Lenkstange festhalten und ein bisschen treten, so gut er eben kann. Ich bedanke mich. Das Bild gefällt mir. Mich an Gott anzuhängen ist nie verkehrt, denke ich. Ich lege das Bild in mein Tagebuch. Doch dann, nur einen Monat später, erkrankt mein Mann und kurze Zeit später stirbt er. An das Bild denke ich nicht mehr. Eines Tages jedoch flattert es mir aus meinem Tagebuch entgegen. Ich stutze. Das Bild vom Trailerbike. Ich erinnere mich an das prophetische Gebet. Lange schaue ich das Bild an und denke darüber nach, wie wahr es jetzt wurde. Gott hat wohl doch den Überblick über mein Leben. Und welch großen Trost dieses Bild nun für mich in sich birgt. Ich muss nicht allein strampeln. Ich bin nicht allein unterwegs, sondern ich darf mit Gott Trailerbike fahren. Ich muss mich nur festhalten und ein bisschen treten. Und wenn ich mal nicht treten kann, dann macht er das für mich. Doch nur eines jetzt nicht tun, abhängen. Denn dann bleibe ich auf der Strecke. Das nehme ich mir zu Herzen. Häng dich an Gott. Ein schönes Bild, das mir Gott geschenkt hat. Auch in der Bibel gibt es ein Bild, das Jesus gebraucht, das dieses Dranbleiben an ihm beschreibt. Es ist das bekannte Bild vom Weinstock und den Reben in Johannes 15, Vers 5. Da lesen wir, wie Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also Jesus bezeichnet sich als den Weinstock und wir sind die Reben, die Früchte, die Trauben hervorbringen. Auch dieses Bild beschreibt eine ganz enge Gemeinschaft. Wir müssen einfach an ihm hängen. Eigentlich keine Leistung, keine christliche, geistliche Leistung groß bringen. Einfach an ihm hängen und werden versorgt mit Nahrung und mit Kraft und mit Lebenskraft. Nun heißt es in dem Vers ja nicht, wer an mir hängt, sondern wer in mir. Also es geht um das in ihm bleiben. Und ich habe mich gefragt, was heißt das, in ihm bleiben? Also an ihm bleiben ist mir klar, aber in ihm. Und dann kam mir der Gedanke, dass in ihm bleiben heißt so viel wie in seinem Wirkungsbereich bleiben. Und wie bleibe ich in seinem Wirkungsbereich? Indem ich die Gemeinschaft mit ihm suche. Beten, Bibel lesen. Ich hatte damals nicht viel Zeit für lange Bibelstunden oder lange Gebetszeiten. Wirklich nicht. Aber ein kurzer Blick in die Tageslosung, ein kurzes Gebet, ein ihn einladen in eine Situation, ein offenes Herz für sein Reden. So bleiben wir in seinem Wirkungsbereich. Und in seinem Wirkungsbereich zu bleiben, bedeutete für mich auch hier, jeden Sonntag hierher zu kommen. Hier bin ich ihm begegnet, in der Predigt, im Lobpreis. Hier war ich in seinem Wirkungsbereich und konnte jedes Mal gesegnet und mit Kraft wieder nach Hause fahren. Genau, also zurück zur Krise. Und streichen also so die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre ins Land. Mein Umfeld hat sich gewöhnt an meine neue Familiensituation. Ich habe mich auch daran gewöhnt, an meine Familiensituation. Meine Krise ist nicht mehr akut. Trotzdem ist mein Leben geprägt von Verzicht und es ist sehr anstrengend. Und was liegt dann nicht näher, als den Blick nach rechts und links zu wenden und festzustellen, das Leben der anderen ist irgendwie einfacher, nicht so anstrengend. Und dann kommen so Gefühle von Neid auf. Auch dazu habe ich ein Kapitel geschrieben, das habe ich genannt, das Glück der anderen. Genau. Als zweiten Predigtpunkt nenne ich das: Achte auf deine Blickrichtung. Das Glück der anderen. Es ist immer wieder schwer zu ertragen, bei anderen genau das zu sehen, was man selbst nicht mehr hat. Aber das lässt sich leider nicht vermeiden. In den Schulferien fahre ich häufiger auf christliche Familienwochen, denn dort gibt es ein Tagesprogramm, das für meine Kinder genügend Abwechslung und für mich ein wenig Ruhe bedeutet. Ich muss jedoch auch in Kauf nehmen, dass ich dort eine Woche lang mit zahlreichen vollständigen und wie mir scheint glücklichen Familien zusammen bin. Andere Alleinerziehende treffe ich eher selten an. Ich sehe Väter, die mit ihren Kindern Fußball spielen oder an den freien Tagen zusammen mit ihren Familien tolle Ausflüge unternehmen. Gegen Ende der Woche gibt es einen stimmungsvollen Eheabend, zu dem ich ebenfalls sehr herzlich eingeladen werde. Die Ehepaare sitzen bei Kerzenlicht beieinander, genießen mit Drinks und Knapperzeug auf dem Tisch ihre Zweisamkeit. Während meiner ersten Familienwoche lädt mich an diesem Abend ein freundliches Ehepaar in seine Mitte ein. Zu diesem Zeitpunkt bin ich mit dem Konzept dieser Veranstaltung noch nicht so ganz vertraut und lasse mich sogleich erleichtert nieder. Es dauert aber nicht lange, bis eine Mitarbeiterin mich energisch wieder von dort wegleitet, mit der Erklärung, die Ehepaare müssen heute unter sich sein. Das leuchtet mir vollkommen ein. Also verbringe ich den Rest des Abends auch bei Kerzenlicht und auch mit einem Drink und auch mit Knapperzeug versehen auf meinem Stuhl am Fenster. Neben mir ein älteres Mitarbeiterpaar. Als die Woche zu Ende geht, ziehe ich die Betten ab, packe, lade unser Gepäck ins Auto, sammle die Kinder ein, sitze dann aber selbst ans Steuer. Ganz im Gegensatz zur Mehrheit der anderen Mütter, die sich gemütlich auf dem Beifahrersitz niederlassen. Denn der Mann fährt, ist doch klar. Ist doch normal. All das beobachte ich und spüre Stiche im Herz. Ich frage mich, was es genau ist. Schmerz? Neid? Eines Tages besuche ich ein Trauerseminar. Dort darf ich aus einer großen Anzahl Bilder eines auswählen, das mich anspricht, weil mich das Thema beschäftigt. Ich weiß sofort, welches Bild ich wählen werde. Es ist ein Bild, auf dem ein Paar von Weitem fotografiert wurde und nur von hinten zu sehen ist. Das Paar sitzt auf einer Parkbank vor einem See, sie lehnt sich bei ihm an. Hinter der Parkbank sieht man die Fahrräder der beiden abgestellt. Traute Zweisamkeit. Ich verstehe, an dieser Stelle sitzt meine größte Entbehrung, mein Wunderpunkt. Genau das ist es, was ich so sehr vermisse, die Partnerschaft und das gemeinsam unterwegs zu sein. Sobald ich etwas davon bei anderen sehe, macht sich bei mir Neid breit. Doch im Seminar kann ich darüber sprechen. Das Problem bekommt einen Namen, das Glück der anderen. Das hilft. Der Austausch mit den anderen Teilnehmern tut auch gut. Ich erfahre, dass alle Teilnehmer solche wunden Punkte haben, die teilweise auch ganz anders aussehen können. Ich erfahre aber auch, dass es völlig okay ist, meine Entbehrungen schmerzlich zu spüren und Neid zu empfinden. Doch ich muss nicht immer darum kreisen, nicht dabei stehen bleiben. Ich kann weitergehen, Schritt für Schritt. Daneben darf ich meinen Blick aber auch auf all das Schöne und Hoffnungsvolle lenken, das es in meinem Leben gibt. Auf meine 4 wunderbaren Kinder zum Beispiel. Auch in der Bibel wird diese Problematik mit dem Glück der anderen, mit dem Neid sehr häufig aufgegriffen. Das zeigt auch, dass das Thema wichtig ist und das Thema Neid sehr häufig auch Beziehungen belastet. Ich habe jetzt einmal eine Bibelstelle herausgegriffen, und zwar den Psalm 73. Den Asaf geschrieben hat, und er setzt sich sehr offen und ehrlich mit seinen Neidgefühlen auseinander. Im Psalm 73, Vers 2 bis 5 schreibt er: Ich aber wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Also, auch der Asaf hat die anderen Menschen beobachtet, hat nach rechts und links geschaut und festgestellt, ich bin neidisch, ich beneide die. Irgendwas ist ungerecht. Aber er macht etwas sehr Richtiges. Er wendet seinen Blick in sein Herz. Und das ist der erste Teil der Blickrichtung. Jetzt bräuchte ich das nächste Bild. Genau. Der Blick nach innen. Der ehrliche Blick nach innen. Das Auseinandersetzen mit den Gefühlen, die da im Herz drin sind. Mit den Gefühlen des Neides oder des Fragens. Warum ich? Das ist doch so ungerecht. Mit auch das Ringen mit Gott. Mit diesen Gefühlen. Denn auch gerade Neid und die Sachen, die nicht benannt werden, können auch zur Verbitterung führen. Auch Asaf schreibt es am Anfang, ich wäre fast zu Fall gekommen, fast hätte sie ihn umgehauen. Diese Ungerechtigkeit, die er da gespürt hat. Und in dieser Auseinandersetzung macht er dann aber etwas Zweites. Er blickt wieder nach oben. Sein Blick geht nach oben, zu Gott hin. Und er erfährt daraufhin, dass Gott ihn hält. Also der zweite Teil der Blickrichtung hinauf zu Gott. Das sagt er, ich gehöre immer noch zu dir, du hältst meine rechte Hand, du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Das ist das Geheimnis vom Blick nach oben. Von dort kommt wieder Trost, kommt Freude, kommt Zuversicht, übernatürlich in unser Leben. Und dann plötzlich kann er auch wieder die Wunder sehen, die Gott schon getan hat, die Gott aktuell in seinem Leben tut und auf die Wunder, die Gott noch tun wird in seinem Leben. Also das ist mir ganz wichtig, in schweren Lebensführungen einfach auch immer wieder statt links nach rechts gucken, nach innen schauen und die Gefühle einfach aufspüren, vor Gott bringen, ehrlich sein und dann aber auch wieder den Blick hinauf zu Gott, von dem, der übernatürliche Möglichkeiten hat. Mein dritter Punkt ist, entdecke das Neue. Krisen sind Chancen. Das wird manchmal sehr schnell dahergesagt. Aber meistens sind die Chancen in einer Krise gar nicht sofort ersichtlich irgendwie. Und auch ich hätte jetzt persönlich gerne auf die Chancen verzichtet, hätte ich die Krise nicht. Es gibt auch einen Bibelvers, Römer 8, 28, da steht: Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Auch ich habe nach dem Tod meines Mannes ziemlich bald gesucht nach dem Guten. Gott gefragt, wo ist das Gute? Ich kann es wirklich nicht sehen. Zeig mir das Gute. Und dazu habe ich jetzt auch ein Kapitel geschrieben, wie es mir da gegangen ist. Es heißt, entdecke das Neue. Auch diese Geschichten spielen sich hier in der Gemeinde ab. Beide Predigten, die da zitiert werden, hat der Peter gehalten. Genau. Es ist der letzte Gottesdienst im Jahr 2006. Mein Mann kann nicht mehr mitkommen, er liegt schwer krank zu Hause. Ich höre eine sehr eindrückliche Predigt über die neue Jahreslosung. Sie steht in Jesaja 43, Vers 19 und lautet: Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Diese Predigt und die neue Jahreslosung beschäftigen mich. Das Neue, Schöne, was könnte es sein? Ich besorge mir ein Poster mit dieser neuen Jahreslosung, stecke es in einen Bilderrahmen und hänge es in meinem Büro auf. Dabei denke ich an meinen kranken Mann und an die Wüstenzeit, die wir als Familie gerade durchleben, und schöpfe Hoffnung. Vielleicht wird er doch geheilt werden. Oh ja, dann würde mit Sicherheit etwas Neues, Schönes entstehen. Vielleicht ein gemeinsamer Dienst? Doch nur wenige Wochen später muss ich meinen Mann zu Grabe tragen. Und damit begrabe ich auch alle Hoffnungen auf etwas Neues und Schönes in meinem Leben. Die Jahreslosung erscheint mir jetzt geradezu ein Hohn zu sein. Trotzdem lasse ich sie im Büro hängen. Dort bleibt sie auch noch im nächsten und übernächsten Jahr. Direkt über meinem Computer. Ich merke, dass ich sie dort hängen lassen möchte, bis ich etwas von dem Neuen in meinem Leben entdecken und begreifen kann. Der Vers aus Jesaja ist eine uralte Prophetie, die Jesaja für das Volk Israel ausspricht, das sich in einer sehr schwierigen und aussichtslosen Situation befindet, im babylonischen Exil. Keine Aussicht auf Veränderung der prekären Lage, geschweige denn eine Aussicht auf Rückkehr in die Heimat. Wo ist denn nun Gott? Der Gott, der seinem Volk einst so mächtig zur Seite gestanden hat. Hat er es vergessen? In diese Situation hinein spricht Gott durch seinen Propheten diese hoffnungsvollen Worte. Seht ihn, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Die Umstände des Volkes Israel von damals sind wohl kaum vergleichbar mit unseren Lebensumständen heute. Doch die Fragen, die sich gläubige Menschen in Krisenzeiten stellen, sind bis heute die gleichen geblieben. Wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? Und Gottes Antwort von damals hat bis heute nichts an Gültigkeit verloren. Sein Zuspruch für Menschen, die am Boden sind, deren Lebenspläne durchkreuzt scheinen und die in ihrer Not zu Gott rufen, lautet auch heute: Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Es wird etwas Neues kommen, von Gott, er selbst wird es tun. Doch dann zeigt sich, dass die Hilfe Gottes offenbar nicht prompt kommt und der Tiefpunkt der Krise womöglich noch nicht einmal erreicht ist. Was ist jetzt mit dem Neuen? Was ist mit Gott? Es ist deshalb wichtig, auch den zweiten Teil des Verses aus Jesaja 43,19 zu lesen. Ich bahne einen Weg durch die Wüste. Es geht hier also um kein einfaches Gott macht alles wieder gut, sondern es geht um einen Weg, den Gott vorbereitet, zu dem wir uns aber aufmachen müssen. Ein Weg, der nicht einfach ist, der nicht durch saftige Wiesen und grüne Wälder führt, sondern erst einmal durch die Wüste. Ein Weg, der Durchhaltevermögen erfordert. Ein Weg, bei dem wir aufgefordert sind, genau hinzuschauen, die Augen offen zu halten für die Quellen, denen wir unterwegs immer wieder begegnen und mit denen Gott uns Erfrischung schenken möchte. Und auf einmal werden wir auch die kleinen Pflänzchen entdecken, die da langsam aufkeimen. Der Vers, dass Gott etwas Neues machen wird, hat auch noch einen Vorspann. In Jesaja 43,18 lesen wir: Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Dieser Vers ist eine Ermutigung, aber auch eine Ermahnung, das Notvolle hinter sich zu lassen. Das Unverständliche, das nicht erhörte Gebet, die Vorstellungen vom Leben ganz Gott zu überlassen und sich damit für eine neue Sicht zu öffnen, für Gottes Sicht des Neuen. Doch was ist Gottes Sicht des Neuen? Was ist gemeint mit diesen kleinen Pflänzchen, die da aufkeimen? Oft sind das nicht die großen und weitreichenden Dinge, die in unserem Leben geschehen, sondern es sind die leisen und feinen Veränderungen, die Gott in uns wirkt, in unserer Beziehung zu ihm und in unserer Persönlichkeit. Und aus diesen Veränderungen heraus gestaltet sich dann auf einmal auch unser übriges Leben neu. Ich selbst höre einige Jahre später wieder eine Predigt zu diesem Vers. Der Prediger berichtet dazu von einer Reise, die ihn durch Paraguay geführt hat. In Paraguays Hauptstadt sieht er beim Vorbeifahren ein Plakat mit einer Einladung für ein eigentümliches Konzert. Es wird zu einem Konzert des Recycled Orchestra eingeladen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an diese Predigt. Genau. Er erfährt, dass es ein Jugendorchester ist. Doch nicht die Kinder der Reichen spielen hier, sondern die Kinder aus den armen Vierteln der Stadt, wo die riesigen Müllhalden zu finden sind. Und sie spielen auch nicht mit gewöhnlichen, sondern auf selbstgebauten Instrumenten, zusammengesucht und gebaut aus Abfall. Da entsteht zum Beispiel eine Geige aus einem Stück einer Holzpalette. Die Saiten sind an einer alten Gabel befestigt. Aus einem Ölfass entsteht ein Cello. Auf diese Art und Weise ist ein großes Sortiment an Instrumenten entstanden. Heute gibt es dort sogar eine Musikschule und die Kinder dürfen auf Tournee gehen. Diese Kinder machen Musik, die ganz anders klingt als gewöhnlich, aber eine Musik, die Hoffnung und Zukunft versprüht. Ich habe plötzlich ein Aha-Erlebnis. Denn nun kann ich mit einem Mal die Bibelstelle mit dem Neuen, das Gott schaffen will, auf mein Leben anwenden. Mein jetziges Leben entspricht zwar überhaupt nicht meinen damaligen Zukunftsvorstellungen. Es ist komplett anders. Aber es ist gut. Auf dem Boden meiner Zerbrochenheit, des Schweren und der Verletzungen ist es entstanden. Mein von innen heraus erneuertes Leben. Meine neue Lebensmelodie. Ja, entdecken auch wir in unserem Leben und besonders wenn wir in einer Krise sind, das Neue, das Gute, die neuen Pflänzchen, die in unserem Leben zu sprießen beginnen. Denn wenn wir Gott hineinnehmen in unsere Krisen, Gott lässt keine Krise ungenutzt. Also, dann fassen wir noch zusammen, jetzt kommt die nächste. Standhaft bleiben in Krisen. Damit ist das Thema jetzt nicht erschöpfend behandelt, aber diese Punkte waren mir jetzt einfach wichtig. Häng dich an Gott, bleibe in seinem Wirkungsbereich. Achte auf deine Blickrichtung, der ehrliche Blick in das Herz und der Blick immer wieder hinauf zu ihm. Und entdecke das Neue. Und dann können wir auch aus einer Krise als Gesegnete hervorgehen. Amen. Du Stimme des Herrn.
Danke, Elisabeth. Das haben wir alle, hat uns allen gut da. He? Und ich möchte, dass wir vielleicht eine Minute, ein paar Sekunden oder ein bisschen, sagen wir, 43 Sekunden, ein bisschen da versuchen, uns etwas zu greifen von dem. Wenn du es brauchst, schnapp dir etwas von dem. Wir lassen es jetzt noch ein bisschen stehen. Und dann würde ich noch den Segen sprechen. Komm, wir stehen vielleicht schon fängt auf und Musiker können auch noch mal, würden wir auch noch mal einladen. He? Ja, Herr, ich danke dir für das Wort, das ernste Wort von richtiger, ernsthafter Ermutigung und auch Ermächtigung. Die Ermutigung kommt von der Elisabeth, die Ermächtigung muss von dir kommen, Herr. Und jedes, wo da innen ist, wo irgendwo in einer Krise steht, wird dich jetzt einfach das aussprechen, Gebet von der Ermächtigung, dass du die Person oder die Personen ermächtigst, sich da etwas abzugreifen von diesen Prinzipien, weil so bist du, Gott. Manchmal haben wir lange Strecken im Leben, da läuft es so gut. Da brauchen wir es nicht so. Brauchen wir es nicht. Aber die Zeiten kommen in jedem Leben, wo wir es brauchen. Griff dir etwas und steck sie in den Notvorrat. Heiliger Geist, komm und pflanz uns dort, wo offene Herzen sind, pflanze sie ein Wort von der Ermutigung. So ist es, so ist das Leben. Freude, wenn es dir gut geht. Es kommen wieder andere Zeiten. Und bis ermutigt, wenn es dir nicht gut geht. Es kommen auch wieder andere Zeiten. Bist gesegnet mit einem starken Glauben an Gott, wo in der Krise verhebt, mit durch, dass dich kannst an Gott hängen und nicht abhängst, dass kannst anschauen, wenn du unten bist und nicht noch weiter runter. Und das kannst du nochmal aufmachen für die neue Phase. Weil die kommt dann auch wieder. Und die neue Phase da ist, dass du auch noch da bist. Du bist gesegnet im Namen Jesu und in der Autorität Jesu mit der Standhaftigkeit in deiner Krise jetzt. Wenn du eine hast oder in der Krise, die kommt. Weil Krise gibt es in jedem Leben. Immer wieder mal. Zum Glück hoffentlich nur selten. Du bist gesegnet mit einem Gott, der auch in der Krise mit dir ist. Und dann erst recht mit dir ist. Du bist gesegnet mit deiner und durch deine persönliche Beziehung mit Gott. Im Namen Jesu und in der Autorität von der Gemeinde Jesu. Bist gesegnet. Amen. Musik